ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Wie ihr mich kennt, habe ich euch heute wieder jemanden mitgebracht, einen Schauspieler. Leider ist es so, die Szene, die ich heute mit euch betrachten möchte, sind zwei Schauspieler, die hatte ich schon mal. Also deswegen ist es relativ einfach für euch heute, um wen es, wie ich so hinführen möchte. So, verratet mir mal, wer ist denn dieser Schauspieler? Das höre ich. Das ist so einfach, Udo, ne? Elijah Wood. Genau. So, und auf welchen, also es gibt ja eigentlich nur einen Film, mit dem dieser Schauspieler berühmt geworden ist. Auf welchen Film könnte ich da wohl anspielen? Herr der Ringe, genau. Also ich hatte ihn schon mal als Einleitung, aber wie gesagt, es geht da um eine Szene, die mich schon immer beeindruckt hat, und beide Schauspieler hatte ich schon. Aber ich möchte mal eure Filmkenntnis so nachfragen. Ich glaube, viele von euch haben den Film auch gesehen. Könnt ihr mir sagen, um was es in dieser Szene hier geht? Ich bin gespannt, wie euer bildliches Erinnerungsvermögen so ist. Oh, oh Mutter, sehr gut. Genau. Also hier haben wir eine Szene, auf dem Wasser ist dieser Frodo, dieser Elijah Wood, und er entschließt sich eigentlich alleine, diesen Weg weiterzugehen, diese Aufgabe zu erfüllen, die er eigentlich zu erfüllen hat, entschließt sich, diesen Weg alleine weiterzugehen. Und er ist auf dem Wasser. Und dann kommt dieser Sam, dieser Freund von ihm, hinterhergerannt und sieht ihn auf dem Wasser und möchte unbedingt zu ihm kommen, weil er sagt, ich will dir nachfolgen. Wohin es auch geht, ich will dir nachfolgen. Und er rennt los ins Wasser und Frodo dreht sich um und sagt, hey, du kannst gar nicht schwimmen. Aber dieser Sam rennt immer weiter, immer weiter. Und er fängt an zu ertrinken und es ist so knapp, dass dieser Frodo aus dem Boot gerade noch so an seine Hand kommt, um ihn hochzuziehen. Und irgendwie erinnert mich diese Szene immer wieder an eine Begebenheit zwischen Jesus und Petrus. Und welche Begebenheit könnte das sein? Genau, also Mutter ist gut unterwegs heute. Also mich erinnert immer diese Szene daran, wie Jesus im Sturm auf dem Wasser steht und Petrus zu ihm kommt. Und Petrus am Ertrinken ist und Jesus ihn gerade noch so mit der Hand ergreift, um ihn aus dem Wasser zu retten. Und ich finde, was wir aus dieser gesamten Begebenheit so lernen können, ist, wie wir Gott vertrauen können in stürmischen Zeiten. Ja? Gott vertrauen in stürmischen Zeiten. Also es geht heute um Jesus und Petrus auf dem Wasser. Und dazu möchte ich mit euch lesen, Matthäus 14. Mal nur die Verse 22 bis 24 und da lesen wir, und sogleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten, und als es Abend geworden war, war er dort allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not in den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Es gibt so etwas innerhalb dieser Verse, das mich so ein bisschen stutzig macht. Und es sind die ersten Worte und die letzten Worte innerhalb dieser Verse. Wir lesen zum einen, Jesus nötigt sogleich seine Jünger ins Schiff zu steigen. Als ob Jesus ihnen sagen möchte, Leute, schnell, 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 ihr verpasst sonst etwas. Ja? Also er nötigt sie sogleich, Leute, schnell, ihr verpasst sonst etwas. Ihr habt noch einen Termin, der muss wahrgenommen werden. Und was lesen wir in dem letzten Vers? Das Schiff war schon mitten auf dem See und litt Not in den Wellen. Und man denkt sich, ja Moment mal, was Jesus hier eigentlich macht ist, der schickt sie direkt mit voller Absicht in den Sturm. Mit voller Absicht in den Sturm. Und man meint so, das ist ja eigentlich wahnsinnig. Weil wer diese Stürme kennt am See Genezareth, die sind lebensgefährlich. Ja? Also bis heute sterben Menschen regelmäßig dort im See Genezareth wegen diesen schlimmen Stürmen, die da auftreten. Aber ich finde, was wir hier als erstes für uns schon feststellen können, und das ist der erste Punkt, den ich euch weitergeben möchte, ist, Gott schickt uns manchmal ganz bewusst in stürmische Zeiten hinein. Ganz bewusst. Und als ich das so für mich gelesen habe, habe ich gemerkt, irgendwie ist dieses Thema, das wird in der Bibel sehr häufig angesprochen, dass Gott uns in solche Zeiten hineinversetzt. Und ich habe mir so gedacht, ich möchte mal so ein paar andere Ausdrücke euch aufzeigen, die die Bibel gerne dafür verwendet, wenn es um solche schwierige Zeiten geht. Ja, wir lesen da zum Beispiel, wenn wir ganz an den Anfang gehen, bei Israel, das ist eine Wüstenzeit. Eine Zeit, die sehr unangenehm ist, eine Zeit, die gefährlich ist und auch lebensbedrohlich an so manchen Stellen. Lesen wir da in 2. Mose, wird Wüstenzeit benutzt. Oder aber bei David im Psalm lesen wir, Gottes Hand lastet auf mir oder auf jemandem. Wir werden die Verse gleich lesen. Psalm 66, da sagt das Volk in einem Lied, dass uns wurde von Gott eine Last auferlegt. Oder von Hiob, da ist es ganz dramatisch, man wird von Gott regelrecht angegriffen. Ja? Im Neuen Testament lesen wir dann, wie 1. Petrus schreibt, dann, dass man Anfechtungen erfährt durch Gott oder auch, dass man Versuchungen ausgesetzt ist, wie es in Jakobus steht. Wie gesagt, wir lesen mal ein paar Verse davon. Erstmal Psalm 32, 3-4. Als ich meine Schuld verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag, denn deine Hand lag schwer auf mir. Ja, Tag und Nacht, sodass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Oder Psalm 66, denn du hast uns geprüft, oh Gott, und hast uns geläutert, wie man Silber läutert. Du hast uns ins Gefängnis geführt, hast unseren Lenden eine schwere Last auferlegt. Oder Hiob, denn die Pfeile des Allmächtigen stecken in mir, und mein Geist trinkt ihr Gift, die Schrecken Gottes bestürmen mich. Man merkt, das ist wirklich dramatisch. Man merkt so, diese stürmischen Zeiten, das wird in der Bibel recht häufig angesprochen und deutlich gemacht, auf unterschiedliche Art und Weise. Und man stellt sich wirklich die Frage, warum macht Gott das? Warum schickt er uns in stürmische Zeiten? Warum gibt es Zeiten, wo er uns so eine schwere Last auferlegt? Wo die Hand Gottes so schwer auf uns lastet? Warum macht Gott das? Und hier möchte ich die Verse dann im Neuen Testament euch zeigen. Kleine Nebenbemerkung. Ich habe an sich ja schon letzte Predigt darüber gesprochen, aber die Antwort, die es heute gibt, die beleuchtet nochmal so einen anderen Aspekt. Also ich hoffe schon, dass ihr was Neues dadurch lernt. 1. Petrus 1, Vers 6-7. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das dort durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Also die Frage, warum macht Gott das? Ihr seht es fett gedruckt. Da geht es um Bewährung des Glaubens. Oder ich finde, noch deutlicher wird es in Jakobus 1, Vers 2-3. Meine Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Also auch hier wieder fett gedruckt, Bewährung des Glaubens bewirkt standhaftes Ausharren. Ich habe euch zwei Beispiele mitgebracht, um euch das so ein bisschen deutlicher zu machen. Auf die Frage, warum macht Gott das? Warum schickt er uns in solche Zeiten? Warum gibt es Zeiten, wo Gott uns so eine Last auferlegt? Und ich habe euch mal hier ein Bild mitgebracht. So, hier seht ihr so eine idyllische, so einen idyllischen Strand, schöne Meeresfarbe und natürlich eine Palme, die darf natürlich nicht fehlen. Mir geht es nicht so sehr um das Panorama, sondern mir geht es um die Palme in diesem Bild. Und zwar seht ihr diese Palme. Frage an euch, ist die schön gerade? Nicht wirklich, ist total krumm, ne? Also ist zwar immer so ein Urlaubsbild, aber eigentlich ist die Palme total krumm gewachsen. Warum ist die so krumm gewachsen? Ich bin nicht ganz sicher, ich vermute, dass der Wind manchmal recht stark ist und die Palme dann sich relativ leicht dieser Kraft ergibt und dann eben so schräg und schief wächst. Und das haben sich dann auch Araber gedacht, so, hey, diese Palmen, die wollen wir gerne anbauen, aber die sind uns irgendwie viel zu schräg und krumm. Also die sind uns etwas zu anfällig gegen diesen starken Wind und wir würden eigentlich viel lieber so eine Palme hier hinbekommen. Ist zwar nicht so groß, aber der Stamm ist dicker und die steht viel sicherer, wenn sie dem Wind ausgesetzt ist. Und jetzt die Frage, wie schaffen die das, eine Palme so hinzubekommen? Ganz einfach, sie nehmen einen großen, schweren Stein, während die Palme am Wachsen ist, und legen die oben in die Baumkrone. Und dann wächst die Palme nicht mehr nach oben, sondern nach außen. Bedeutet, die Palme wird durch die schwere Last, die ihr auferlegt wird, stabiler, weil sie in die Breite wächst. Ein anderes kleines Beispiel. Hier seht ihr ein ausgetrocknetes Flussbett in Afrika. So, und ihr wisst, in Afrika ist es meiste Zeit trocken, das heißt, die meiste Zeit sieht dieses Flussbett auch so aus. So, aber wir wissen auch, es gibt ja Zeiten, wo es ganz schwere Regenfälle gibt. Und was passiert dann mit diesem Fluss? Also ganz schnell ist da ein reißender Fluss eigentlich, der entsteht. Ja? Und hast du da einen reißenden Fluss und jetzt gibt es Nomaden, die das auch wissen. Und die Nomaden denken sich aber, ja, jetzt ist hier ein reißender Fluss, aber ich muss auf die andere Seite rüber. Ich muss da rüber. Und wisst ihr, wie sie rüberkommen? Sie nehmen wieder einen großen, schweren Stein, legen sich den auf den Kopf und fangen an, durchs Wasser zu laufen. Und dadurch, dass der Stein so eine schwere Last auf ihren Körper auswirkt, sind ihre Schritte zwar kleiner und auch viel schwerer zu gehen, aber diese Kraft, die sie nach unten drückt, verhindert, dass der Strom, dieser reißende Fluss, sie nicht mitreißen kann. Das heißt, diese schwere Last dient dazu, diesen Gang zu stabilisieren, den sie durch den Fluss gehen. Und ich glaube, dass Gott genau deswegen uns eine so schwere Last auferlegt, damit wir stabiler werden. Dass wir nicht nach oben unbedingt wachsen, sondern im Glauben in die Breite, in die Stabilität wachsen. Also Gott schickt uns manchmal ganz bewusst in so stürmische Zeiten, damit wir stabiler im Glauben werden. Gott schickt uns bewusst in stürmische Zeiten, damit wir stabiler im Glauben werden. Ich möchte mit euch gerne ein bisschen weitergehen im Text. Da lesen wir dann nämlich diese Verse ab Vers 25 bis 29. Da lesen wir: Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen: Es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Da sprach er: Komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Erstmal nur bis hierhin. Ich finde, was hier so bildlich, irgendwie auch gewaltig so deutlich wird, ist, wie Petrus im Glauben voller Vertrauen auf Jesus zugeht. Und das ist der zweite Punkt, den ich euch gerne mitgeben möchte. Glaube bedeutet, Schritte zu Jesus zu wagen. Bedeutet, Schritte auf Jesus hinzuzuwagen. Ich habe mich so in der Vorbereitung gefragt, was haben denn die Jünger alles bisher mit Jesus so erlebt? Und ihr werdet gleich sehen, jetzt kommt eine ganze Latte an Sachen, die ich so schnell mit euch durchgehen möchte. Wir lesen Heilungen von Kranken in Kapitel 4, messianisches Wunder am Aussätzigen, Heilung des Hauptmannssohnes, Heilung von Petrus' Schwiegermutter, Sturmstillung, Heilung von Besessenen, Heilung von Gelähmten, Heilung der blutflüssigen Frau. Auferweckung von Jairus Tochter, Heilung von zwei Blinden und einem Besessenen, Wunder durch den Missionseinsatz der Jünger, Heilung der verdorrten Hand, Heilung des Blindstummbesessenen und die Speisung der 5000. Also das ist jetzt so eine ganze Latte an Wunder, die die Jünger so miterlebt haben mit Jesus. Und wir müssen eigentlich letztendlich feststellen, die Jünger haben bis hierhin sehr viele Wunder mit Jesus erlebt. Es kann durchaus sein, dass sie sogar noch mehr Wunder erlebt haben, die aber gar nicht so festgehalten wurden. Aber ich glaube, bis zu dieser Geschichte haben die Jünger sehr viele Wunder und sehr viele Sachen mit Jesus erlebt. Und ich habe mich so gefragt, wie hat sich denn so der Glauben entwickelt bei den Jüngern über diese gesamte Zeit hinweg? Und ich habe mir gedacht, ich möchte euch das mal versuchen, so darzustellen in einer Art Gefäß, also hier so ein Glaubensgefäß, das sich jetzt immer so ein Stück weit füllen wird. Ja? Also da ein Glaubensgefäß und links habe ich dann gleich immer so den Status der Jünger, wo sie jetzt so glaubensmäßig vielleicht stehen könnten, festgehalten. Und dann fangen wir an. Es beginnt ganz einfach und klein, wo die Jünger sehen, Jesus kann Wunder tun. Also Jesus kann Kranke heilen, Jesus kann Wasser zu Wein machen. Es ist so, wo die Jünger denken, ja, Jesus kann Wunder vollbringen, und dann merken sie aber recht bald, dass da auf einmal mehr dazu kommt, und dann merken die Jünger, Jesus kann anscheinend sehr viele Wunder vollbringen. Und wenn wir hier mal so den ersten Cut machen, müssen wir sagen, ja, Jesus muss mindestens ein Prophet sein für die Jünger. Mindestens ein Prophet. Dann geht es aber weiter, wo die Jünger merken, oh, das ist jetzt ein Wunder, das ist schon deutlich krasser. Ja, bei der Tochter des Jairus zum Beispiel, wo wir merken, Jesus kann Tote auferwecken. Und bei Tote auferwecken denken sich die Jünger, ja Moment, das haben wir das letzte Mal im Alten Testament bei Elia und Elisa gehört. Und das waren sehr große Propheten. Also kommen die Jünger wohl möglich zu dem Schluss, also Jesus muss mindestens ein großer Prophet sein, nicht nur so ein kleinerer Prophet, sondern mindestens ein großer Prophet. Und dann geht es aber noch weiter, wo die Jünger sehen, Jesus vollbringt ein erstes messianisches Wunder. Ja, das ist dann wohl das, wo Jesus diesen Krankheitsaussätzigen, also den Hautaussätzigen heilt. Und dann kommen die Jünger womöglich zu dem Schluss, ja Moment, das könnte ja jetzt wirklich der Messias sein. Und dann geht es noch weiter, Jesus vollbringt das messianische Wunder in Kapitel 12, wo selbst die Pharisäer gesagt haben, das kann nur der Messias vollbringen. Und spätestens hier müssten die Jünger gesagt haben, ja, das muss der Messias sein, es geht gar nicht anders. Also Messias mit Ausrufezeichen, das ist der, der uns versprochen wurde, der angekündigt wurde, Jesus muss der Messias sein. Und jetzt denkt man sich, ja, spätestens hier müsste ja jetzt die Glaubenslektion aufgehört haben für die Jünger. Aber was ist die Wahrheit? Man merkt, irgendwie kommt da immer noch was oben drauf. Ein Beispiel hier, deswegen habe ich es farblich anders dargestellt. Die Jünger merken, hey, Jesus wirkt sogar Wunder, wenn er gar nicht mal anwesend ist, sondern er wirkt die Wunder durch uns als Gruppe. Ja, also da werden die Jünger ausgesandt auf Missionseinsatz und heilen Leute und merken, Jesus heilt sogar, wenn er nicht mal da ist, sondern er heilt durch uns. Und es geht noch weiter, Jesus wirkt dann Wunder auch auf persönlicher Ebene, wie wir es hier in unserer Geschichte haben, wo Petrus merkt, hey, ich persönlich darf hier sogar so ein krasses Wunder erleben. Und die Jünger merken, hey, er ist nicht nur der Messias, sondern dieser Messias möchte auch mit uns auf persönlicher Ebene arbeiten. Ja, also ist auch ein Messias ein persönlicher Messias. So, und dann denkt man ja, jetzt müssen die Jünger es ja begriffen haben. Und was lesen wir? Leute, was glaubt ihr, wie es weitergeht? Das geht immer so weiter, immer so weiter, immer so weiter, bis ans Lebensende. Ja, also die Jünger waren ja auch an dem Punkt, wo man denkt, jetzt müssen sie doch alles begriffen haben, aber was hatten sie bis zum kurz vor Ende nicht auf dem Schirm? Dass Jesus selbst sterben wird und in der Lage sein wird, selbst von den Toten aufzuerstehen. Das haben die bis zum Ende nicht begriffen. Wo man merkt, es kommt immer etwas dazu in diesem Glauben, zu diesem Glaubensgefäß, und man merkt, die mussten immer wieder neue Dinge über Jesus lernen. Und ich glaube, uns geht es genauso. Entschuldigung. Glaube bedeutet, Schritte zu Jesus zu wagen, damit wir immer wieder Neues von Gottes Wesen lernen. Immer wieder Neues von Gottes Wesen lernen. Ich habe ein Beispiel aus meinen jungen Lebensjahren euch mitgebracht. Das hat so mit einer Treppe dieser Sporthalle hier zu tun. Ist leider nicht die Treppe, wo das passiert ist, aber ich habe nur dieses so ein Bild gefunden. Und zwar, ich war, glaube ich, so 4, 5 Jahre alt und ich war in einer Kinderturngruppe und das in der Johann-Peter-Hebe-Schule in der Sporthalle unten drin. Ich weiß nicht, der ein oder andere kennt vielleicht die Halle von euch, aber Otto, du kennst sie. Ich weiß, warum du sie kennst. Und bei dieser Sporthalle ist es so, die ist tiefer gelegt, also eher so eine Art kellermäßig und man muss so eine Steintreppe hinunterlaufen. Ja, eine relativ weite Steintreppe und dann ist unten die Sporthalle und dann macht man da seinen Sport. So, ich war als 4- bis 5-jähriges Kind in einer Turngruppe, die ihre Stunde da drin hatte. Dann ist die Turnstunde fertig und alle Kinder rennen fröhlich raus, ja, die Treppe hoch, ich natürlich auch. Und auf einmal stolper ich und mich haut es volle Kanne mit dem Mund auf eine dieser scharfen Treppenstufen. Und jetzt könnt ihr euch denken, das Geschrei war riesengroß, ich habe geblutet wie ein Tier. Und also, keine Ahnung, also eine Riesenheulerei und alle gekommen und der Lehrer und keine Ahnung was und es war Katastrophe für mich. So, es vergeht einige Zeit, die Wunde verheilt irgendwie, es kommt der Moment, wo ich wieder in diese Turngruppe gehe und wieder ist die Stunde fertig und ich laufe aus der Halle raus und stehe vor dieser Treppe und ich bekomme eine riesengroße Angst, diese Treppe hochzulaufen, sodass ich unten stehen bleibe und fast anfange zu weinen und sage, ich will da nicht hoch. Und dann schaue ich nach oben und mein Vater steht oben. Mit diesen Armen, so offen. Und ich mache ihm deutlich, Vater, ich gehe da nicht hoch, bitte komm runter und trag mich hoch. Ich habe so eine Angst davor, mich wieder so schlimm zu verletzen. Und mein Vater steht oben und sagt, nee, komm, komm. Und ich stehe da unten und merke so, Mist, ich glaube, mein Vater wird nicht hinunterkommen, um mich zu holen. Und dann stehe ich da und habe diese Angst und merke, es führt kein Weg dran vorbei, ich muss diese Treppe hochlaufen. Und ich fange an, mich hochzuquälen. Ich glaube, ich bin die Treppe hochgekrochen. Ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht habe. Also gefühlt hat es ewig gedauert, vielleicht eine halbe Stunde, ich weiß es nicht. Habe ich mich da hochgequält. Und dann komme ich da oben an und mein Vater nimmt mich in die Arme. Und das Verrückte war, genau ab diesem Moment war die Angst vor dieser Treppe sowas von verflogen. Sofort weg. Sofort weg. Und ich hatte keine Angst mehr, diese Treppe hochzulaufen. Und ich sage euch, ich bin bis heute froh, dass mein Vater zu mir gesagt hat, Junge, komm hoch und mach diese Schritte hoch. Warum? Weil ich es lernen musste. Ich musste es lernen, diese Angst zu überwinden. Und auch solche Treppen wieder hochzulaufen. Ich habe mich so gefragt, was wäre denn passiert, wenn mein Vater das nicht gemacht hätte? Ich würde mir denken, es wäre relativ komisch, wenn ich meinen Vater jedes Mal im Beistand bitten müsste, wenn ich jetzt so eine Treppe hochlaufen sollte. Und letztendlich bin ich so froh, dass mein Vater damals nicht runtergekommen ist, sondern gesagt hat, Junge, wage diese Schritte auf mich zu und komm zu mir. Und ich finde, deshalb hat es mir so deutlich gemacht, Glaube bedeutet, Schritte auf Jesus zuzuwagen, damit wir immer wieder Neues von Gottes Wesen lernen. Damit wir Neues von Gottes Wesen lernen. Ich möchte mit euch noch den Rest der Geschichte lesen. Wir lesen ab Vers 30 bis 34. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach: Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Da kamen die, die in dem Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Und sie fuhren hinüber und kamen in das Land Genezareth. Und ich finde, was in diesen Versen so schön deutlich wird, ist, wir sehen jetzt, wie Petrus diese Wellen sieht, diese Angst bekommt, dieses Drumherum um sich erlebt. Und wir sehen auch, wie Petrus seinen Blick abwendet und versinkt. Und was er gerade noch so schafft, ist, nach Jesus zu schreien und zu sagen: Herr, rette mich, hilf mir raus, ich brauche dich, ich schaffe es jetzt nicht mehr, jetzt brauche ich dich. Und Jesus ergreift ihn und zieht ihn hoch. Und ich finde hier, das möchte ich als dritten Punkt weitergeben, hier wird deutlich, dass Jesus uns beisteht, trotz unserer Fehler. Jesus steht uns bei, trotz unserer Fehler, trotz dieses Unglaubens, trotz dieses Zweifels, den Petrus in dieser Geschichte zeigt. Ja, an Petrus wird deutlich, trotz seines großen Vertrauens, und ich möchte hier anmerken, wäre ich dabei gewesen, ich wäre mit absoluter Sicherheit im Boot geblieben bei den anderen Jüngern. Ja, trotz dieses großen Vertrauens und diesen ersten Schritten auf dem Wasser überwiegt dann doch seine menschliche Angst und er verliert seinen Blick auf Jesus. Ja. Wie ich dieses ganze Bild auch so ein bisschen deute, ist, ich glaube, jeder, der sich auf eine Beziehung mit Jesus eingelassen hat, der ist eigentlich auf diesem Weg, auf diesem Wasser und auf diesem Weg auf Jesus hinzu. Ich glaube, das ist jeder von uns, der diesen Schritt gewagt hat mit Jesus. Aber was wir lernen müssen, und das finde ich, das wird im Neuen Testament deutlich, ist, dass wir auch Fehler begehen. Dass wir Fehler begehen, aber trotzdem erleben dürfen, wie Jesus uns in diesen Fehlern beisteht. Hier eine Stelle aus 1. Johannes 1, Vers 8 bis 9. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das schreibt Johannes an eine junge, gläubige Gemeinde. Die sind nicht ungläubig, das sind Gläubige in einer Gemeinde, an denen er diese Worte richtet. Ja? Und da wird deutlich, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, dann stimmt das nicht. Wir haben Sünde in uns. Wenn wir, selbst als gläubige Gemeinde, haben wir Sünde in uns. Aber was lesen wir in Vers 9? Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und ich finde, das ist genau das, was in dem Bild passiert, was Petrus erlebt mit Jesus. Er merkt, er lässt sich zu sehr von dem Äußeren beeinflussen und zweifelt an Jesus. Aber dann schreit er nach Jesus. Und das ist für mich Vers 9. Er schreit nach Jesus und Jesus zieht ihn heraus. Ich gebe euch noch eine andere Stelle weiter, wo deutlich wird, dass die Gläubigen im Neuen Testament genauso noch Fehler gemacht haben. Ganz deutliche Stelle in Galater 2, Vers 11 bis 12, da schreibt nämlich Paulus zu Petrus von einem gewissen Streit. Und da lesen wir: Als Petrus aber nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er war im Unrecht. Bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und was, ich habe jetzt nicht die Zeit, die ganzen Hintergründe zu erklären, aber was Petrus hier macht, ist ein riesengroßer Fehler. Weil die Jünger haben so viel Kraft aufgewandt, um diese Streitfrage mit der Beschneidung eigentlich aufzulösen. Und was macht Petrus? Er verstärkt diesen Streit nur noch. Also das ist ein riesengroßer Fehler, den Petrus hier begangen hat. Wo deutlich wird, hey, selbst nachdem man denkt, die haben doch alles begriffen, die sind jetzt gläubig, die gründen Gemeinden und alles scheint gut zu laufen, selbst da wird deutlich, hey, im Glaubensleben, da passieren uns Fehler. Auch im Glaubensleben passieren Fehler. Und das Wichtige finde ich jetzt, wir haben gelesen, Jesus ist derjenige, der uns dann auch wieder rauszieht. Die Frage, die sich mir dann stellt, was soll ich dann machen, wenn ich erlebe, hey, ich mache diese Fehler, ich komme zu Jesus und er vergibt mir und hilft und zieht mich sozusagen aus dem Wasser. Was müssen wir dann tun? Und ich finde, das wird deutlich in der Reaktion der Jünger. Nochmal der Vers, die Reaktion der Jünger nach dem Seesturm. Da kamen die in dem Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Das heißt, was die Jünger hier machen ist, die können vor Staunen nur noch anbeten. Die Jünger können nur noch Anbetung bringen. Und ich glaube, genau das sollen wir auch tun. Wenn wir wissen, Jesus ist derjenige, der uns aus unseren Fehlern auch herauszieht, dann sollen wir ihn anbeten. Ich habe euch zum Abschluss eine kleine Geschichte gebracht. Ja, also Jesus steht uns trotz unserer Fehler bei und daher sollen wir ihn aus Dankbarkeit anbeten. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht von Fritz Woike. Fritz Woike ist ein gläubiger Dichter, der im Jahr 1890 geboren wurde, hat dann auch im Ersten Weltkrieg gekämpft, hat ihn überlebt. Und er hat viele christliche Gedichte geschrieben. Und er hat von einer Geschichte erzählt, die er selbst erlebt hat, als er, ich glaube, relativ jung im Glauben war. Ich bin jetzt nicht sicher, ob es vor dem Ersten Weltkrieg oder danach war. Aber es war irgendwo in den 20er Jahren, wird es stattgefunden haben. Und da erzählt er, dass er in diesen jungen Jahren, gerade noch junggläubig, einen Job bekommen hat. Und in diesem Job bekommt er den Auftrag, Junge, du musst hier ein Bündel Geld zur Post bringen und dieses Geld verschicken. Und Fritz Woike denkt sich, ja, ich bin ja gläubiger Christ, will diese Aufgabe auch treu ausführen, sodass man auch merkt, mir kann man vertrauen. Sagt dann, alles klar, mache ich, nimmt dieses Geldbündel und zieht dann los den etwas längeren Weg Richtung Poststelle. Und auf diesem Weg fängt es an zu schütten, zu gewittern und es ist ein so starkes Unwetter, dass Woike merkt, er muss rennen, weil das wird eine richtig eklige Angelegenheit gleich hier. Also so schlimm ist es. Ja, alles ist matschig, er rennt und rennt, damit er schnell zur Poststelle kommt. Und dann kommt er an der Poststelle an, holt das Geld raus und zählt nochmal nach. Und dann merkt er, Mist, hier fehlen 20 Mark. So, und wir sollten uns bewusst sein, zur damaligen Zeit waren 20 Mark deutlich mehr wert als heute 20 Euro. Ja. Und er merkt, da fehlen 20 Mark. Und er weiß, hey, ich habe diesen Job noch nicht lange und ich wollte den eigentlich ausführen, um zu zeigen, dass man mir vertrauen kann. Und was denkt sich jetzt der Auftraggeber, wenn da 20 Mark fehlen? Der denkt, ich habe die selber eingesteckt. Und er merkt, hey, ich muss diese 20 Mark finden. Und er rennt raus und rennt den ganzen Weg zurück, durch den Schlamm, durch den Sturm, der immer noch am Wüten ist, und er sucht und sucht und sucht und er findet nichts. Und er ist nach längerer Zeit so verzweifelt, dass er dann sagt, ich muss jetzt beten. Und er betet und sagt, Herr, bitte hilf mir, diese 20 Mark zu finden. Bitte hilf mir, diese 20 Mark zu finden. Und dann sucht er weiter und sucht und sucht und er findet es nicht. Und das Wetter wird immer schlimmer und es wird immer matschiger und die Blitze zucken und was nicht alles. Und er bekommt so Panik, dass er anfängt wieder zu rennen und stolpert und ihn haut es der Länge nach in den Schlamm hinein. Der Länge nach. Und er liegt da und dann denkt man sich, ja super, was soll das jetzt? Ich habe diesen Job, ich wollte ihn eigentlich getreu ausführen. Ich muss hier durch dieses dreckige Wetter rennen. Ich bin wahrscheinlich meinen Job los, habe ein schlechtes Bild auch noch als Christ hinterlassen und jetzt liege ich hier auch noch der Länge nach voll im Dreck. Was soll das alles? Und dann will er sich aufstützen und während er sich aufstützt, zieht er aus dem Schlamm die 20 Mark. Und er sieht diese 20 Mark an und er verfällt so in Ehrfurcht und sagt, Herr, es tut mir leid, ich habe so ein kleines Gebet gesprochen, ich habe eigentlich nicht geglaubt, dass du es mich finden lässt. Und dann begibt er sich zur Post und denkt sich fast, hey, ich will diesen 20-Mark-Schein gar nicht erst abgeben. Weil er mir so etwas deutlich gemacht hat, ja, also er hat dann lang mit sich gerungen, ob er diese 20 Mark dann letztendlich wirklich abgeben soll. Er hat es dann doch gemacht, weil er dann doch das ja, deutlich machen wollte, dass man ihm vertrauen kann. Aber an ihm merken wir so, er ist so in Ehrfurcht verfallen und war Gott so dankbar dafür, dass Gott ihn aus diesem Schlamassel herausgezogen hat. Und ich finde, genau das betrifft auch uns, genau das sollen wir auch tun. Jesus steht uns trotz unserer Fehler bei, aber was wir tun sollen, ist, ihm aus Dankbarkeit die Anbetung zu bringen. Ja, wir sollen Jesus aus Dankbarkeit anbeten. Ich möchte zum Schluss nochmal unsere drei Punkte zusammenfassen. Wir haben als erstes festgehalten, Gott schickt uns bewusst in stürmische Zeiten, damit wir stabiler im Glauben werden. Dann haben wir festgehalten, Glaube bedeutet, Schritte zu Jesus zu wagen, damit wir immer wieder Neues von Gottes Wesen lernen. Und als letztes, Jesus steht uns trotz unserer Fehler bei und daher sollen wir ihn aus Dankbarkeit anbeten.